die so eng war, dass sie ihn fast erwürgte, Eisenlord, mit Gliedern aus mancherlei Metall.«
Der Ritter warf Daniel einen Blick zu. »Nur jemand, der in der Zitadelle von Oldtown ausgebildet wurde, trägt eine solche Kette«, sagte er. »Und solche Männer verstehen tatsächlich viel vom Heilen.«
»Warum solltest du meinem Karl helfen wollen?« »Alle Menschen sind eine Herde. Das zumindest lehrt man uns«, erwiderte Mirimatz Duur. »Der große Hirte hat mich auf die Erde gesandt, um seine Lämmer zu heilen, wo immer ich sie finde.«
Koto versetzte ihr eine brennende Ohrfeige. »Wir sind keine Schafe, Maege.«
»Hör auf damit«, sagte Dani zornig. »Sie gehört mir. Ich will nicht, dass man ihr etwas antut.«
Karl Drogo murrte. »Der Pfeil muss entfernt werden, Koto.«
»Ja, großer Reiter«, antwortete Mirimatz Duur und berührte ihr schmerzendes Gesicht. »Und eure Brust muss gewaschen und genäht werden, damit die Wunde nicht eitert.«
»Dann tu es«, befahl Karl Drogo.
»Großer Reiter«, sagte die Frau, »meine Instrumente und Arzneien befinden sich im Gotteshaus, wo die Heilkräfte am stärksten sind.«
»Ich will euch tragen, Blut von meinem Blut«, bot Hago ihm an. Karl Drogo winkte ab. »Man muss mir nicht helfen«, sagte er mit stolzer, harter Stimme. Er stand auf ohne Beistand, ragte über allen auf. Frisches Blut lief über seine Brust, dort, wo Ogus Arak ihm die Brustwarze abgeschnitten hatte. Eilig trat Dani an seine Seite.
»Ich bin kein Mann«, flüsterte sie. »Also kannst du dich auf mich stützen.«
Drogo legte ihr die mächtige Hand auf die Schulter. Sie nahm ihm etwas von seinem Gewicht, während sie dem großen Lehmtempel entgegengingen. Die drei Blutreiter folgten. Dani befahl Ser Jorah und den Kriegern ihres Kars, den Eingang zu bewachen. Sie kamen durch eine Reihe von Vorkammern in den hohen Mittelraum unter der Zwiebel. Schwaches Licht fiel von oben durch verborgene Fenster. Ein paar Fackeln brannten qualmend in Halterungen an den Wänden. Schaffelle lagen über den erdigen Boden verteilt.
»Dort«,
sagte Mirimatz Duur und deutete auf den Altar, einen massiven, blau geäderten Stein, in den Bilder von Schafhirten und ihren Herden gemeißelt waren. Karl Drogo legte sich darauf. Die alte Frau warf eine Handvoll getrockneter Blätter auf einen flachen Rost, was den Raum mit duftendem Rauch erfüllte.
»Am besten wartet ihr draußen«, sagte sie den anderen.
»Wir sind das Blut von seinem Blut«, erwiderte Koholo. »Wir warten hier.« Koto trat nah an Mirimatz Duur heran. »Wisse, Frau des Lämmergottes, wenn dem Karl etwas geschieht, geschieht dir dasselbe.«
Er zog sein Messer und zeigte ihr die Klinge.
»Sie wird ihm nichts tun.«
Dani spürte, dass sie dieser alten Frau mit der flachen Nase und dem offenen Gesicht vertrauen konnte. Schließlich hatte sie die Frau aus den mehr als groben Händen ihrer Vergewaltiger gerettet.
»Wenn ihr bleiben müsst, dann helft«, erklärte Miri den Blutreitern. »Der große Reiter ist zu stark für mich. Haltet ihn fest, wenn ich den Pfeil aus seinem Fleisch ziehe.«
Sie ließ die Fetzen ihres Kleides bis auf die Hüften fallen, als sie eine geschnitzte Truhe öffnete und war mit Flaschen und Kästen beschäftigt, mit Messern und Nadeln. Damit fertig, brach sie die mit Widerhaken versehene Pfeilspitze ab und zog den Schaft heraus, wobei sie einen Singsang in der Sprache der Lazaren von sich gab. Sie erhitzte Wein auf dem Rost, bis er kochte, und goss ihn über die Wunden. Karl Drogo verfluchte sie, doch zuckte er nicht. Sie verband die Pfeilwunde mit einem Pflaster aus feuchten Blättern und wandte sich dem Schnitt an seiner Brust zu, verschmierte eine hellgrüne Paste darauf, bevor sie den Hautlappen wieder an Ort und Stelle brachte. Der Karl knirschte mit den Zähnen und schluckte einen Schrei herunter. Das Götterweib nahm eine Silbernadel und eine Spule mit Seidenfaden und begann, das Fleisch zu nähen. Anschließend bestrich sie die Haut mit roter Salbe, bedeckte sie ebenfalls mit Blättern und verband die Brust mit einem Fetzen Lammfell.
»Ihr müsst die Gebete sagen, die ich euch nenne, und das Lammfell 10 Tage und 10 Nächte dort behalten«, sagte sie. »Ihr werdet Fieber bekommen und Juckreiz und eine große Narbe, wenn die Heilung vollendet ist.«
Karl Drogo setzte sich auf und seine Glöckchen klingelten.
»Ich singe von meinen Narben, Schafsfrau.«
Er spannte seinen Arm und sah sie finster an.
»Trinkt weder Wein noch Mohnblumensaft«, warnte sie ihn. »Ihr werdet Schmerzen haben, aber ihr müsst euren Körper stark genug erhalten, dass er sich gegen die bösen Geister wehren kann.«
»Ich bin Karl«, sagte Drogo. »Ich spucke auf den Schmerz und trinke, was mir gefällt. Kuolo, bring meine Weste.«
Der alte Mann eilte davon.
»Vorhin«, sagte Dani zu der hässlichen Frau der Lazaren, »habe ich gehört, wie du von Geburtsliedern gesprochen hast.« »Ich kenne alle Geheimnisse des Blutbettes, Milady, und ich habe noch nie ein Kind verloren«, erwiderte Mirimatz Duur. »Meine Zeit ist bald gekommen«, sagte Dani. »Vielleicht wärst du so freundlich und würdest mir helfen, wenn er herausdrängt.«
Karl Drogo lachte.
»Mond meines Lebens! Man bittet eine Sklave nicht, man befiehlt es ihr, sie wird tun, was du sagst.«
Er sprang vom Altar.
»Komm, mein Blut, die Hengste rufen. Dieser Ort ist Asche. Es wird Zeit zu reiten.«
Hagur folgte dem Karl zum Tempel hinaus. Doch Koto blieb noch so lange, dass er Mirimatz Duur einen bohrenden Blick schenken konnte.
»Vergiss nicht, Maegi. Wie es dem Karl ergeht, ergeht es auch dir.«
»Ganz wie ihr sagt, Reiter«,
antwortete die Frau, während sie ihre Gefäße und Flaschen einsammelte.
»Der große Hirte wacht über seine Herde.«